Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und das ist der dritte Teil unserer Serie zu den Memoiren des Lobbyisten Peter Hochegger. Ja, diese sind erschienen in Buchform im Verlag Edition A unter dem Titel Die Schattenrepublik, ein Lobbyist packt aus. Ja, im Teil 1 unserer Serie haben wir über Peter Hochegers Werdegang gesprochen, erfahren, wie er es mit dem Netzwerken schon in jungen Jahren gehalten hat. Wir haben dann in weiterer Folge über seine ersten geschäftlichen Gehversuche im Österreich der 1980er Jahre gesprochen und dabei unter anderem erfahren, dass seine erste Firma eigentlich eine Schöpfung der Scientology-Sekte war. Ja, wir haben auch erfahren, dass Peter Hochegger zur Nationalratswahl 1983 an der Gründung einer undurchsichtig finanzierten Fake-Partei beteiligt war, die mit Hilfe der Hells Angels und Wiener Taxifahrern gegründet worden war. Ja, und wir haben auch erfahren, dass die Hain-Burg-Bewegung 1983, 1984 mit dem Geld der Waffenlobby gestärkt worden war. Ja, heute im dritten Teil darf ich weitere Einsichten versprechen. Es geht um gekaufte Medien, es geht um gekaufte Wissenschaftler, gekaufte Studien. Es geht um den legendären Gesundheitsapostel Hadamar Bankhofer und um gesundes Joghurt und Tiefkühlgemüse. Ja, abgesehen davon geht es auch um die Zecke, das kleine Tier, das in den 1980er Jahren eine eigene Impfkampagne bekommen hat. Ja, was das alles mit Peter Hochegger zu tun hat, das werden wir heute besprechen. Und ich darf einmal mehr im Studio begrüßen Peter Hochegger. Hallo Peter.
Hallo Michael, danke, dass ich wieder da sein darf.
Und meinen Co. Stefan Kaltenbrunner. Hallo Stefan.
Hallo Michael, hallo Peter. Wir haben heute viel vor, glaube ich, in diesem Podcast. Wir werden sehr viel besprechen. Und zwar werden wir Dinge besprechen, die bis heute nachhaltig die Öffentlichkeit beschäftigt, respektive beeinflusst. Wir reden über Produkte und springen jetzt einmal zurück in die Mitte der 80er Jahre. Die Agentur Hochegger war damals eine der kommenden Agenturen. Sie waren relativ bekannt schon, haben mehr Mitarbeiter eingestellt, haben immer mehr Kunden bekommen. Wir haben in der letzten Ausgabe gelernt, dass ihr Obermaltin als Kunde gehabt habt, die ihr gepusht habt. Oder die Firma Wienerberger, wo ihr faktisch oder quasi in der Öffentlichkeit lanciert hat, dass Stahlbeton schädlich ist und dass Ziegelbau das gesündere ist. Und ihr habt so damals schon ein System entwickelt, das ihr bei der immer mehr Produkten dann und beim immer mehr Kunden angewendet habt. Und dann sind wir im Jahr 1986 und da explodiert Tschernobyl. Und wir wissen, damals großes Unglück, ganz Europa war in Sorge, vor allem gesundheitliche Sorge. Und die Firma Hochegger ist da gesessen, du und dein Bruder, und habt euch überlegt, wie könnten wir das für unsere Kunden ausnutzen? Was ist damals passiert?
Damals hatten wir einen Mineralwasserkunden, die Firma Jovina. Und der Geschäftsführer des Unternehmens, zu dem Jovina gehört hat, der hat einfach Gefallen an meinen Ideen gehabt und hat mich immer wieder gefragt, können wir das machen, das machen? Und so hat er mich auch nach dem Unfall von Tschernobyl gefragt, Herr Hochegger, das müssen wir doch irgendwie fürs Mineralwasser nutzen können. Sag ich, ja, aber Ihr Produkt hat nur einen Marktanteil von 12%. Wenn wir da in eine Stimmung investieren, dann profitieren die anderen davon und sie müssten das zahlen, sagt er, ja, da haben Sie recht. Und dann habe ich ihn spontan gefragt, haben Sie was dagegen, wenn ich die zwei großen Römerquelle und Vöslauer anspreche? Sagt er, nein, ganz im Gegenteil. Und ich habe mir dann gemeinsam mit meinem Bruder überlegt, wie können wir das aufbauen? Und es gibt Türöffner für die Medienarbeit, ja. Das sind große Namen, Wissenschaftler, bekannte Persönlichkeiten, Konflikte, Geld, Kriminalität, Sex, Und ein wesentlicher Punkt ist Angst. Und wenn man eine Kombination erzeugen kann zwischen Angst und großen Namen, Wissenschaftlern und das auf ein Problem fokussiert, dann ist die Garantie da, dass einem die Medien und die Öffentlichkeit zuhören. Und dann kam die Überlegung von meinem Bruder, na, wir haben doch unseren Professor vom Institut, dessen Namen ich nicht nennen will, der könnte ja mit uns gemeinsam auf diese Problematik hinweisen und in einer Studie feststellen, dass tiefer liegende Quellen, Mineralwasserquellen, sicher sind, also von keiner radioaktiven Strahlung betroffen sind.
Ich muss da jetzt unterbrechen. Es handelt sich um einen Molekularbiologen an der Med-Uni Wien. So viel, glaube ich, wird auch im Buch verraten, ohne dass du seinen Namen nennst. Das Studienergebnis war schon vorausgesetzt in euren Überlegungen, nämlich dass tiefes Wasser quasi radioaktiv frei ist, während Oberflächenwasser es weniger ist? Oder wie?
Also die Sache ist relativ einfach. In einem Gespräch mit ein paar Experten kannst du herausfinden, Mineralwasserquellen in der Tiefe, die sind einfach geschützt. Ja. Da gibt es so viele undurchlässige Schichten und das kannst du wirklich also mit gutem Gewissen als sicher darstellen. Und auf das haben wir gesetzt. Das heißt, es wurde eine Abhandlung geschrieben, dass tiefer liegende Quellen sicher sind und aus Sicherheitsgründen, das muss man mit der Angst spielen, wenn ich Mineralwasser trinke, dann laufe ich nicht Gefahr, kontaminiertes Wasser zu mir zu nehmen. Das war die Überlegung und die haben wir gespielt.
Es hat aber keine Studie gegeben, dass radioaktives Wasser von Tschernobyl erstens, also völlig unsinnig, dass das in der Kürze der Zeit nach Österreich kommt und das Wasser kontaminiert ist. Diese Studie hat es nicht gegeben.
Oder? Nein, und das war, so hätte es ja auch nicht funktioniert, sondern das kommt mit der Strahlung, die aufsteigt in Wolken, wie auch immer. Ja? Also nicht sozusagen fließendes Wasser, sondern Strahlung, die transportiert wird. Ne?
Ja, aber hat es denn irgendeinen Hinweis gegeben? Ich war damals 16 Jahre alt, ich habe das jetzt nicht mehr so präsent, wie der wissenschaftliche Diskurs gelaufen ist, aber gab es einen Hinweis darauf, dass die Tschernobyl-Katastrophe das österreichische Leitungswasser kontaminiert hätte? Das wäre mir völlig neu.
Nein, das hat es überhaupt nicht gegeben. Es hat immer wieder Ansätze gegeben, darzustellen, naja, wir haben Gefahr, dass Wald und Wiese kontaminiert wird. Und die Berichterstattung, das war ja so zweischneidig. Auf der einen Seite wollte man die Leute nicht verunsichern und auf der anderen Seite ging es ja doch darum, darauf hinzuweisen, es könnte irgendwas sein. Und auf das haben wir gesetzt.
Das heißt, ihr habt es bewusst die Öffentlichkeit verunsichert. Mit einer Studie, wo man vorher schon gewusst hat, das Ergebnis.
So hat es immer funktioniert.
Und der Wissenschaftler, über den dessen Namen, wir kennen den Namen, aber dürfen nicht nennen, aus rechtlichen Gründen, der hat das auch gewusst.
Also ich bin mir nicht sicher, ob der so gedacht hat. Der hat gesehen, da gibt es einen schönen Auftrag und da kann ich meine Expertise einbringen. Und da wir mit ihm bei vielen, vielen Themenstellungen zusammengearbeitet haben, weiß ich, der hat sich immer gefreut, wenn er von uns eine Aufgabe bekommen hat und damit verknüpft ein schönes Honorar.
Der war als Angestellter der Med-Uni Wien ein öffentlich Bediensteter und hat aber bei euch privat Honorare verrechnet. Was?
Er hat ein eigenes Institut und das wurde über sein Institut verrechnet.
Und was ist da so geflossen? Also was zum Beispiel, weißt du noch, was diese Tschernobyl-Studie zum Mineralwasser gekostet hat?
Also ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern, aber damals hat er sicher 100.000 Schilling bekommen.
Für eine Arbeit oder immer wieder
anlassbezogen? Nein, für diese Arbeit.
Also für seine Arbeit jetzt?
Für seine Expertise, ja. Mhm. Wir haben das immer projekt- und produktspezifisch abgerechnet.
Das heißt, dieser Wissenschaftler ist dann öfters eingesetzt worden, der hat natürlich ein Renommee in Österreich gehabt, der hat einen Namen gehabt
und also
mit dem haben auch die Medien in Österreich vertraut.
Genau, der war sozusagen eine Säule in unserer Kommunikationsmethodik, wie andere Wissenschaftler auch, auf die wir immer wieder zurückgegriffen haben.
Aber das bedeutet, diese Studie, die da entstanden ist, die wurde bezahlt von den Mineralwasserfirmen? wurde aber dann in der öffentlichen Kommunikation nicht als solches offengelegt, sondern das war eine unabhängige Studie, oder wie wurde
die
das?
Die Mineralwasserfirmen haben mit dem Institut keinen Kontakt gehabt, sondern das ist alles über unsere Firma gelaufen.
Ich muss dazu sagen, wir haben die jeweiligen Getränkehersteller kontaktiert, die wollen mit diesen Geschäftspraktiken nichts mehr zu tun haben. Die sind auch mittlerweile verkauft worden, sind bei anderen Konzernen dabei. Aber nochmals irgendwie die Frage, das System, was ihr damals schon bei Uwe Maltine bei diesem Kakao-Getränk eingesetzt habt, das habt ihr dann ein bisschen perfektioniert in der Form. Ja? Also immer ein Verein, ein Wissenschaftler, man spielt mit Angst, man kreiert ein Problem wie bei der Uwe Maltine, der hohe Zuckerverbrauch, und jetzt war es einfach Tschernobyl, der das Wasser verunreinigt und kontaminiert. Das heißt, liebe Österreicherinnen und Österreicher, trinkt Mineralwasser.
Genau so, und der Geschäftsführer von Jovina hat am Ende des Jahres gesagt, das war das best investierte Marketinggeld in der Firmengeschichte.
Du schreibst da im Buch über diesen Stunt, schreibst du diese PR-Aktion lehrte mir eine wichtige Lektion. Gesundheit hat kein Bankkonto, Ärzte schon.
Richtig.
Das ist ja etwas, das du mit Ärzten meinst, ja insbesondere hier auch Wissenschaftler natürlich, dass du in weiterer Folge, das werden wir noch herausarbeiten, dann immer weiter angewandt hast. Also diese Vermengung von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen. Ach wo, sagen wir es einfach, du hast einfach Wissenschaftler gekauft, die dir bestellte Studien liefern sollten.
Also, das haben wir gemacht. Das war sozusagen eine wichtige Säule in unserem Geschäftsmodell. Aber das ist in unserer Gesellschaft gängige Praxis.
Jetzt werden natürlich andere Unternehmen und PR-Agenturen sagen, sie arbeiten so nicht, wenn man den PR-Rat fragt, den PR-Ethikrat. Die sagen, das ist natürlich überhaupt nicht ethisch, was da passiert ist. Also das ist weder transparent. Da wurde die Öffentlichkeit im Prinzip getäuscht mit Studien, die gekauft worden sind. Also ich glaube nicht, dass das alle machen.
Also alle machen es sicher nicht, Gott sei Dank, aber viele.
Du hast den Medienbetrieb immer wieder mal ins Spiel jetzt gebracht. Die Medien waren für dich ein ganz wichtiges Gegenüber, ein ganz wichtiger Spieler, weil du ihnen ja quasi, dort ist dann deine Kommunikation quasi offensichtlich auf Interesse gestoßen. Jetzt, ohne dass wir jetzt noch über einen einzelnen weiteren Fall reden müssen, wenn du jetzt auf den Medienbetrieb zurückblickst, den du ja schon seit den 1980er Jahren kennst, dann wirkt das so, als sei es relativ einfach, in Österreich Inhalte, Fake-Inhalte, in Medien zu platzieren. Und mit platzieren meine ich nicht Inserate zu kaufen, sondern auf redaktionelles Echo zu stoßen. Also aus irgendeinem Thema, das ihr euch vorgenommen habt, Peter und Paul Hochegger, aus fast allem ließ sich eine Zeitungsmeldung machen. Was verrät uns das über den Medienbetrieb?
Es hat ja Untersuchungen gegeben, dass grob über alle Medien gesehen 70% der Inhalte, die veröffentlicht werden, zugeliefert werden von PR-Agenturen, von Lobbyvereinen, von Interessensgruppen, von Politikern, wie auch immer, und maximal 30% der Inhalte vom Medium selbst recherchiert werden. So, das heißt, die Medien sind darauf angewiesen, dass sie Informationen und Geschichten zugeliefert bekommen. Und genau das haben wir gemacht und machen andere auch. Und wichtig ist, dass eine Geschichte diese 6 Kriterien in sich hat, die ich vorher genannt habe. Und wichtig ist auch, dass die Sachen gut aufbereitet sind, dass man dem Journalist eine Arbeit abnimmt, dass man ihm auch Quellen gibt, wo er nachrecherchieren kann. Und das haben wir dann auch immer gemacht oder immer oft schon Experten angegeben, wo der Journalist dann anrufen kann. Und wo immer er dann angerufen hat, hat er das gehört, was für uns gut war und für unsere Kunden.
Aber erklären wir es vielleicht bei einem nächsten Beispiel vielleicht nochmal, um dieses System Hochwecker ein bisschen noch intensiver auf den Grund zu gehen. Es gab in den 80er Jahren Gesundheitsbewegung, die Leute haben sich immer gesunder ernährt, es sind viele Produkte auf den Markt gekommen, man hat versucht irgendwie auf seine Figur zu schauen, sportlich zu sein. Tschernobyl war natürlich auch ein Auslöser, das Gesundheitsthema, und die Agentur Hochwecker hat sehr viele Gesundheitsprodukte betreut. Es gibt ein sehr bekanntes Milchprodukt, auch deren Namen dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen, das was versprochen hat, was man dann Jahre später in Untersuchungen herausgefunden hat, dass das einfach ein Blödsinn und Fake ist. Aber das habt ihr im Prinzip erfunden. Und vielleicht können wir anhand, ohne dass wir das Produkt nennen, anhand dieses Produktes vielleicht rausarbeiten, wie ihr gearbeitet habt. Das heißt, wieder mit einem Verein, einer Studio, einem gekauften Wissenschaftler, einem gekauften Journalisten, wo ein Produkt beworben worden, die Leute geglaubt haben, okay, das muss ich jetzt kaufen, damit ich gesünder werde. Vielleicht kann man das ein bisschen erklären.
Also dieses Milchprodukt, ich sage, es war ein Joghurtdrink. Der zuständige Produktverantwortliche ist deswegen zu uns gekommen, weil er wusste, die Firma Hochegg ist ein Teil des Netzwerkes Börsen-Mastella. Und Börsen-Mastella hatte viele internationale Kunden. Und da war es logisch für ihn, zu uns ins Büro zu kommen und sagen, wir haben vor, dieses Produkt in Österreich auf den Markt zu bringen. Das hat ganz, ganz tolle Produkteigenschaften für die Gesundheit, für die Darmflora und, und. Und er hatte natürlich schon herausgefunden, dass es unsere Spezialität war, mit Experten, mit Wissenschaftlern diese Dinge an die Medien heranzutragen. Und dann haben wir ihm erklärt, ja, wir können das gerne machen. Und wir sind uns dann sehr schnell handelseins geworden.
Wie genau hat das funktioniert mit diesem Joghurtgetränk? Was war die Aufgabe von den Hochegger-Brüdern? Wie hat man das am Markt lanciert?
Wir haben einmal überlegt, wie können wir das machen? Dann haben wir unsere Experten befragt, nämlich den Hadimar Bankhofer und unseren Professor, ob sie damit unterstützend mitmachen. Beide haben ja gesagt. Und dann gab es das Brainstorming und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich wäre es toll, wenn wir mit den beiden Experten, mit dem Professor Hadimar Bankhofer und mit dem anderen Professor, zur Produktion fahren, das dort aufnehmen, filmen und in einer österreichischen Sendung. Das Problem war nur, dass die Produktion in Deutschland war, aber nur augenscheinlich, weil die Firma hat gesagt, um das, deren Produkt ist gegangen, die Kosten übernehmen wir. Und dann sind wir mit den beiden Experten nach Deutschland, nach Rosenheim gefahren. Die Produktion wurde gefilmt und anhand dieser Filmaufnahmen wurden auch die Produktvorteile genannt. Und das war dann in einer ORF-Sendung zu sehen. Und das war ein so ein toller Start für dieses Produkt in Österreich. Besser hätte es gar nicht sein können.
Der Name Hadimar Bankhofer ist jetzt gefallen. Den müssen wir noch kontextualisieren. Du hast es eine Wave-Sendung genannt. Es handelte sich um die in den 1980er Jahren schon sehr bekannte, ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, ich habe mir das angeschaut, das war Wir. So eine Konsumenten-Gesundheit.
Und später ist daraus Willkommen Österreich entstanden.
Also das hatte, glaube ich, richtig gute Quoten damals. Das Fernsehangebot bestand ja auch nur aus FS1 und FS2, also da ging sogar das. Und für Wir hatte eine Gesundheitsleiste und bei dieser Gesundheitsleiste war Hadimar Bankhofer ein Star. Der war dort quasi ein Anchor, wenn man so will, der Gesundheitsberichterstattung im ORF. Frage 1, Hadimar Bankhofer war auf deiner Honorarliste?
Ja.
Also Hadimar Bankhofer hat über einen längeren Zeitraum Geld von Hochegger bekommen?
Viele Jahre.
Wofür?
Für seine Expertise, dass er als Experte aufgetreten ist in diversen Sendungen, Printmedien, Willkommen Österreich oder davor Wir.
Um Produktwerbung zu machen. Also er ist dort nicht sofern es jetzt um euch ging, ist er dort nicht aufgetreten, um ein Gesundheitsthema zu besprechen, sondern im Rahmen eines Gesundheitsthemas Produkte zu bewerben. Da hat er quasi einen klaren Auftrag.
Richtig, aber das ist ja nicht so, dass er hingeht und sagt, dieses Produkt ist so toll, sondern er spricht über die Wirkungen eines Produktes, was das für den Körper und für die Gesundheit bedeutet. Und dann wird sozusagen sehr kreativ der Bogen gespannt.
Und das wissenschaftliche Fundament zu dieser Produktwerbung hat wiederum der Molekularbiologe der MedUni Wien geliefert, Stichwort genau. Tschernobyl Mineralwasser.
Genau.
Also das war dann eure wissenschaftliche Allzweckwaffe, oder wie?
War unsere wissenschaftliche Allzweckwaffe, ja.
Das heißt, wann immer ihr von einem Unternehmen, zum Beispiel aus dem Nahrungsmittelbereich, einen Auftrag bekommen habe. Dann war dann einer der ersten Anrufe der Wissenschaftler, der eine bestimmte Studie erstellen sollte. Und dann ging man auch zu Hadamar Bankhofer und hat gesagt, da ist jetzt quasi unser Informationspaket, mach was damit.
Es war aber auch wichtig, dass man mit der Sendung ein Arrangement getroffen hat. Die haben einen eigenen Verkäufer gehabt, der mit Unternehmen, so wie uns, Vereinbarungen getroffen hat, für das und das kostet so und so viel.
Das heißt, das Unternehmen hat die Beiträge gekauft oder hat dann Werbung geschaltet?
Nein, wir haben die Beiträge gekauft.
Ihr habt die Beiträge gekauft. Waren die ausgewiesen als gekaufte Beiträge damals?
Nein.
Das heißt, ich als Konsument oder du, der immer die Sendung Wir geschaut hast, habe über ein Joghurtgetränk gelernt vom wichtigsten damals Gesundheitsjournalisten in Österreich, gestützt durch eine gekaufte Studie, bezahlt von der jeweiligen Firma im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ist das korrekt so?
Auf den Punkt gebracht.
Ihr müsst euch blöd gelacht haben, wie einfach das gegangen ist damals.
Also für uns war das normal.
Das heißt, ihr habt nicht einmal darüber nachgedacht, dass das irgendwie unlaut, unethisch oder sonstiges war, sondern es war ein Geschäftsmodell, das ihr immer mehr perfektioniert habt.
Wir haben gewusst, es gibt die Sendung. Wir haben gewusst, die Sendung akzeptiert Produktionskostenzuschüsse. Und weil wir das wussten, haben wir das auch unseren Kunden so angeboten.
Das heißt, es war ein komplettes Paket. Ihr bekommt von uns einen Gesundheitsapostel, einen Wissenschaftler, eine Fernsehsendung und das kostet euch die Summe X.
Richtig.
Und seitens der Kunden hat auch niemand gesagt, ja, aber das ist ja alles gekauft, das können wir ja so nicht machen.
Also die Kunden waren sehr froh und fasziniert, dass sie zusätzlich zur klassischen Werbung eine
redaktionelle Berichterstattung
bekommen. Eine redaktionelle Berichterstattung haben.
Wir müssen dazu sagen, Hadamar Bankhofer ist natürlich im Zuge der Entstehung dieses Buches kontaktiert worden. Es hat sehr viel Kritik in die letzten Jahre über seine Arbeitsmethoden gegeben. Also es gibt einige Berichte über ihn und er wollte keine Stellung und er hat gesagt, es ist alles gesagt. Also wir dürfen das hier alles sagen und es ist auch alles gegengecheckt worden und er durfte auch die jeweiligen Passagen aus dem Buch lesen. Nur im Sinne der Transparenz sei das dazu gesagt.
Ich möchte nochmal beim Medienbetrieb einhaken. Okay, wir haben jetzt gelernt, dass im Öffentlich-Rechtlichen war es jedenfalls in den 1980er Jahren, jedenfalls im Bereich des Magazins Wir möglich, Berichterstattung zu kaufen. Du hast immer wieder auch die Kronenzeitung erwähnt, in vorangegangenen Gesprächen, die ebenfalls Teil von Strategien war, die immer wieder auch auftaucht als Vehikel, in dem entweder berichtet wurde in eurem Sinne oder Inserate, große Inserate geschaltet wurden, Stichwort Österreich-Partei 1983. Standen andere Journalistinnen und Journalisten auch auf eurer Honorarliste im Laufe der Jahre? Frage 1 und Frage 2. Ihr hattet offenbar auch einen recht direkten Zugang zu großen Verlagshäusern. Seid also mit Verlegern auf Du und Du gewesen?
Also, du hast vorher die Kronenzeitung angesprochen, das Gesundheitsmagazin, wo wir für das Tiefkühlgemüse von Iglo in der Gemüsesaison wöchentlich eine Doppelseite hatten. Da stand aber darunter entgeltliche Einschaltung. Und wir haben am Saisonbeginn mit dem Ressortleiter vom Gesundheitsmagazin ausgehandelt, wie viel Doppelseiten wir dort schalten. Und dort ist immer drunter gestanden, entgeltliche Einschaltung.
Was ist die korrekte Vorgehensweise?
Genau, genau.
Also dagegen spricht ja nichts.
Aber ihr habt ja immer wieder auch, das kann man auch im Buch nachlesen, da werden Beispiele genannt, dass ihr Medienleuten eigentlich fix fertige Artikel geliefert habt, also bis hin zu den Schlagzeilen, die dann quasi auch in eurem Sinne gebracht wurden. Aber wurde das jetzt gebracht, weil, wie du gesagt hast, die Medien sind froh, wenn sie so ein rundum sorglos Paket bekommen, wo sie sich um nichts mehr kümmern müssen und sogar die Rückfrageadressen genannt werden, dass man nur noch, wenn man möchte, zum Telefonhörer greift. Hat das schon gereicht oder wurden auch Journalisten direkt bezahlt von euch, um
Geselligkeit? Nein, Journalisten wurden nie direkt bezahlt. Also das wäre ja total auch kontraproduktiv gewesen, weil damit verlierst du jegliche Art von Seriosität und dann kommst du in eine Schublade hinein und dort bist du auf immer und ewig drinnen.
Das heißt, mit Ausnahme von Hadamar Bankhofer, der so ein bisschen ein Testimonial für euch war, für alle Gesundheitsprodukte, ist niemand direkt gekauft worden.
Nein, er war ja für uns ein Testimonial, auch mit einem gewissen Anstrich so von Kompetenz, also was
seriös, ne?
was Kräuter und Vitamine anbelangt hat, und da war er ideal.
Es gibt ja auch ein berühmtes Fasten-Joghurt, das ihr promotet habt. Vielleicht möchten wir darüber noch sprechen. Auch da ist das System angewandt worden, dass den Leuten suggeriert worden ist, den Konsumenten, kauft dieses Joghurt und ihr nehmt ab. Wie habt ihr das damals gemacht?
Also ich muss dazu sagen, dass mein Bruder der Zuständige war für Gesundheitsprodukte in unserer Agentur. Und er war es ja auch, der den Kontakt zu Bankhofer hatte, der den Kontakt zum Professor hatte und der auch den damaligen Geschäftsführer der NÖM kennengelernt hat. Und der hat ihm halt gesagt, wir wollen unseren Laden umdrehen, von der Verlust in die Gewinnzone, und wir suchen Agenturen, die nicht nur wissen, wie man Produkte vermarktet, sondern wir suchen eine Agentur, die uns Produktvorschläge macht. Und so kam die Zusammenarbeit, und wir haben halt unsere Experten eingeladen.
Auch also die üblichen Verdächtigen. Also den Professor und den Wissenschaftler, und dann habt ihr das Produkt konzipiert.
Und dann haben wir das Produkt konzipiert. Also im Buch ist es sehr beschrieben, wie sozusagen dieser Brainstorming-Prozess vor sich gegangen ist, bis dann am Ende das Fastenjoghurt und ein Produktbecher, das Maßband herausgekommen ist. Und daraus wurde dann eine ganze Produktkategorie, eben die Fastenlinie, entwickelt. Fastenbutter, Fastenjoghurt, Fastenkäse.
Und wissenschaftlich untermauert vom bekannten Wissenschaftler aus diesem Institut.
Genau, also das war ja dann einfach darzustellen, wenn du weniger Fett drinnen hast und, wenn die Konsistenz so und so ausschaut, dann ist das besser für die Gesundheit. Und du nimmst nicht zu oder nimmst ab oder wie auch immer.
Sind diese Studien, die ihr da vorgelegt habt, damals eigentlich durch andere Studien erschüttert worden? Oder ist das zunächst einmal alles als gegeben hingenommen worden? Also, gab es mal eine Situation, wo man sagt, ouch, da, jetzt hat uns wer erwischt?
Also ich kann mich nicht an so eine Situation erinnern.
Ich meine, im Laufe der Zeit sind ja dann Dinge diskutiert worden. Also zum Beispiel, dass in Ovomaltine eben doch Zucker drin ist. Ja, also es sind dann schon neue Erkenntnisse gewonnen worden. Da ist wohl auch die eine oder andere Studie dann erschüttert worden, Jahre später. Aber zu eurer Zeit, während ihr da begonnen habt, nichts zu inszenieren, war nichts.
Das heißt, auch medial ist das nie hinterfragt worden von Gesundheitsjournalisten, die angerufen haben, lieber Herr Hochecker, danke für die Studie, aber gibt es was anderes auch nicht? Ist das jetzt wirklich verbrieft, dass wenn ich das Joghurt esse und 5 Kilo weniger habe, eine Woche später? Also da hat es nie Diskussionen gegeben.
Also meiner Erinnerung nach nicht. Beim Fastenjoghurt, das war ja sozusagen ein neues Produkt, eine neue Produktkategorie. Und da ist es nicht so sehr darum gegangen, dass das irgendwo ein Bericht in einer Zeitung steht, sondern man hat dann auch die Werbeschiene gehabt, wo man das ausgelobt hat. Und das war einfach ein Renner für die NÖM.
Das heißt aber, das bewährte Team vom Professor, vom Wissenschaftler und den Hocheckers hat auch bei diesem Produkt super funktioniert.
Hat bestens funktioniert.
Ich möchte nochmal aufs Tiefkühlgemüse zu sprechen kommen. Du hattest es gerade erwähnt, auch hier spielt Hadamar Bankhofer, glaube ich, eine Rolle. Das sollte man vielleicht zum besseren Verständnis erklären. Die Hocheckers waren auch für den Unilever-Konzern, der seinerzeit für Tiefkühlgemüse, also den österreichischen Markt mit Iglo-Tiefkühlgemüse beliefert hat, gab es große Fertigung im Machfeld. Ich habe dort Ferialjob gemacht übrigens.
Wirklich?
Ja, in den 1980er Jahren habe ich in der Unilever-Fabrik. Da bist du so rumgereicht worden durch die Abteilungen. Am liebsten war ich beim Eis.
Beim Eis, okay.
Ja, die Gemüseabteilung war jetzt nicht so cool. Also war Eskimo und Iglo war ein Werk. Also wahrscheinlich etwa zu der Zeit, wo ihr gerade die ersten Aufträge für Unilever gemacht habt, bin ich dort am Fließband gestanden.
93.
Okay, dann bei mir war es früher. Stichwort Tiefkühlgemüse. Also ihr seid für Unilever tätig und bekommt wie den Auftrag darzulegen, dass Tiefkühlgemüse aus dem Machfeld besonders gesund sei?
Also wie sind wir zu Unilever gekommen? Wir waren Teil des Börsen-Mastella-Netzwerkes und Börsen-Mastella hat weltweit für Unilever gearbeitet. Und der Generaldirektor, ein Holländer, nachdem er nach Österreich gekommen ist, hat einmal geschaut, aha, da gibt's einen Ableger von Börsen-Mastella. Wir haben uns getroffen und haben halt vereinbart, dass wir zusammenarbeiten. Und dann sind halt immer wieder die Aufgabenstellungen definiert worden. Und eine wesentliche Aufgabenstellung war, wie kann man das Tiefkühlgemüse durch die Produktvorteile, die es hat, besser promoten. Und das war dann für uns schon relativ einfach, weil wir einfach eine Mannschaft hatten, die Professoren, mit denen wir das dann gemeinsam umgesetzt haben.
Sind wir jetzt wieder bei Hadimar Bankhofer und dem Molekularbiologen der MedUni Wien? Okay,
ja.
Also das war dann, ihr wart dann wirklich schon in Gesundheits- und Nahrungsmittelthemen so ein One-Stop-Shop offenbar.
Wir waren ein One-Stop-Shop.
Und was ist dann beim Tiefkühlgemüse weiter passiert?
Naja, es ging einmal darum herauszuarbeiten, dass die Vitamine durch den Vorgang Ernten und Tiefkühlen nicht verloren gehen. Nachdem das Gemüse tiefgekühlt war, dass nach wie vor 70% der Vitamine und Vitalstoffe vorhanden sind.
Und Verzeihung, war das die Vorgabe für die Studie oder das ist tatsächlich dabei herausgekommen?
Es gab eine Studie aus Deutschland, die Unilever gemacht hat und die wir hier verwendet und übernommen haben. Das heißt, wir haben da jetzt keine eigene Studie mehr gemacht, sondern haben uns immer auf diese Studie bezogen.
Und was hat der Professor dann damit zu tun gehabt, von der MedUni?
Der Professor hat, wenn wir jetzt die Doppelseite hernehmen, die wir in der Kronenzeitung geschaltet hat, hat eine Rubrik gehabt mit seinem Konterfei und hat einfach über die Wichtigkeit von bestimmten Vitaminen und die Funktion für den Körper berichtet. Also der hat nicht gesagt, Tiefkühlgemüse ist so gesund, sondern er hat gesagt,
er hat einmal gesagt, Vitamine sind super und toll und daneben war das Produkt abgebildet.
Genau, ja.
Genau.
Und Hadimar Bankhofer hat das dann auch in der Wir-Sendung promotet? Oder was hatten wir da?
Na, beim Tiefkühlgemüse war es so, dass er das da mit dem Gemüse auf der Doppelseite war. Also einmal hat er ein Teller hergezeigt, einmal hat man ihm gezeigt beim Ernten. Also er war sozusagen unser Testimonial auch für die Gemüsesorten.
Ihr habt ja damals den Vitamin-Champion gesucht in deiner Tageszeitung, das auch mit Hadimar Bankhofer gemacht worden. Und war das jetzt eine bezahlte Anzeige oder war das eine Kooperation in dem Sinn, dass es also eine redaktionelle Kooperation oder wie habt ihr das irgendwie in den Medien untergebracht?
Also, wenn wir jetzt von der Kronenzeitung sprechen, was immer wir dort gemacht haben, ist drunter gestanden, entgeltliche Einschaltung.
Hat das eigentlich nie wer, um nochmal darauf zurückzukommen, auf diesen Journalisten oder diesen Gesundheitsapostel, hinterfragt, dass man gesagt hat, warum tritt er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf und macht gleichzeitig Werbung für Produkte und stellt sich da zur Verfügung? Ist da nie eine Kritik aufgekommen? Hat das nie wer hinterfragt?
Also möglicherweise, aber mir wäre das nicht aufgefallen.
Ich hänge auch bei anderen Sachen ein. Also wenn wir da hören, dass eine Studie präsentiert wird, dass Tiefquellwasser also ganz sicher nicht radioaktiv verseucht ist, wobei es auch keinen Hinweis gab, dass Tschernobyl-Reaktorwasser je nach Österreich gelangen könnte. Ich glaube, beim Fallout passiert das nicht. Also, aber bitte, die Wissenschaft wird uns sicher Maßregeln darauf hin. Aber jedenfalls, ich habe keinen Hinweis entdeckt, dass wir tatsächlich eine Debatte geführt hätten, dass Trinkwasser in Gefahr gewesen wäre. Trotzdem habt ihr das insinuiert.
Oberflächenwasser, ja. Also es gab weder einen Hinweis, dass es so war, aber es gab auch keine Garantie, dass es nicht so ist, weil Radioaktivität ist sozusagen in der Lage, über mehrere hundert Kilometer zu wandern. Ja? Das war bekannt und es war auch bekannt, dass sozusagen an Oberflächen die Radioaktivität erhöht war.
Es hat Warnungen gegeben, dass man in freien Gewässern nicht baden soll und dass man das ein bisschen vermeiden soll, aber es ist aber nie über Trinkwasser gesprochen worden.
Die Schwammerl waren ein Thema.
Die Schwammerl waren ein Thema und das Wildschwein.
Aber genau, also sprich, da erscheint eine Studie, die sagt, Tiefquellwasser ist
sicher
und dann steht nicht drunter mit freundlichen Grüßen Ihre Mineralwasserindustrie. Das wäre jetzt aber eine naheliegende Frage, in wessen Interesse ist diese Studie jetzt eigentlich erstellt worden? Weil was ich so mitnehme, ist, die Studien, die ihr präsentiert habt, die sind immer im Interesse der Volksgesundheit entstanden.
Genau.
Und niemals im Interesse von Konzernen, zumindest soweit erkennbar.
Mhm.
also ich hielte das heutzutage, würden wir das für eine nennenswerte Offenlegung halten, auch wenn in einer Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens recht ungeniert offenbar Produktwerbung betrieben wird. Damals war es halt offenbar nicht so.
Hoffentlich war das völlig normal. Ich hätte gern gewusst, Peter, wie dieses Brainstorming funktioniert hat. Also ihr seid da gesessen mit den Produktmanagern und sind da die Journalisten dabei, also der Herr Bankhof und der Wissenschaftler dabei gesessen. Wie hat man so ein Konzept entwickelt? Also wie war die Genese davon? Ja, dass man gesagt hat, okay, da setzen wir jetzt den Bankhof ein, da brauchen wir den Wissenschaftler dazu. Diese Studie wäre gescheit, das sind die Schlagworte, in diese Richtung wollen wir gehen. Wie funktioniert sowas?
Also das Brainstorming haben wir in der Agentur gemacht. Da waren dabei mein Bruder, ich, Agenturmitarbeiter. Und dann war es die Aufgabe meines Bruders, die Professoren zu treffen und mit ihnen das abzustimmen. Also das war eine sehr strukturierte Vorgangsweise. Die haben wir nie in die Agentur eingeladen, sondern wir sind zu denen in ihr Büro, in ihr Institut gegangen und haben dann mit ihnen diese Dinge durchbesprochen. Und wenn sie gesagt haben, ja, das ist super, das sind die Argumente, dann haben wir es umgesetzt.
Und da sind dann die Zahlungsmodalitäten festgelegt worden. Was hat sowas gekostet zum Beispiel, wenn man sich irgendwie in der Sendung Wir einen Beitrag kauft, mit allem drum und dran?
Also, da müsste ich jetzt irgendeine Summe nennen und das will ich nicht, weil ich keine Ahnung, keine Erinnerung mehr habe. Aber ich weiß zum Beispiel bei der Kronenzeitung, da hat die Einschaltung gekostet Summe X, ja.
Das ist ja Einschaltung, das ist ja etwas anderes. Aber das ist ja wirklich eine Werbeeinschaltung.
Dann
das
haben
muss
wir
man ja trennen in dem Sinn. Ne?
Der Kunde wollte wissen, was kostet das, hat er auch bekommen. Dann haben wir gehabt das Honorar für die beiden Professoren, hat der Kunde auch gewusst. Und dann haben wir noch einmal drauf kalkuliert, unsere Arbeit für die ganze Aufbereitung, für die Koordination.
Das heißt aber, der Kunde hat gewusst, dass ihr mit Bankhofer und dem Wissenschaftler zusammenarbeitet, der hat auch gewusst, was das kostet.
Der hat es genau gewusst.
Und auf der anderen Seite, sofern es jetzt quasi die wissenschaftliche Ebene und den Herrn Bankhofer betrifft, haben die wiederum gewusst, heute sind wir Team Joghurt bezahlt durch den Konzern X, heute sind wir Team Tiefkühlgemüse bezahlt von Unilever, oder haben die da gar nicht gefragt? Oder war es eh so offensichtlich?
Also, da glaube ich, musste niemand nachfragen, weil das war so klar.
Das heißt, die wussten, wo das Geld herkommt und das war keine Diskussion.
Das war keine Diskussion, zum Beispiel, wenn man jetzt das Tiefkühlgemüse hernimmt. Es ging ja auch darum darzustellen, dass die Erbse von der Ernte bis in der Packung, dass das nur 90 Minuten dauert. Das heißt, wir haben einen Lokalaugenschein gemacht, haben die Journalisten ins Machfeld eingeladen. Die waren dabei, wie die Erntemaschinen durch die Felder gefahren sind, die Erbsen auf
den Traktorband
und dann ab in die Tiefkühlanlage, und das Ganze hat genau 90 Minuten gedauert und der Moderator dort vor Ort war der Hademar Bankhofer. Und genauso, wie ich jetzt das jetzt erzählt habe, wurde das auch auf einer Doppelseite, die wir gekauft haben, abgebildet.
Moment, Entschuldigung, es gab Journalistenreisen ins Werk im Machfeld,
ja,
wo die Journalisten dann eine Show von Hademar Bankhofer quasi geliefert bekommen haben.
Ja.
Also die Werksbesichtigung hat faktisch Hademar Bankhofer organisiert?
Der war der Moderator dort. Der hat es nicht organisiert. Organisiert haben es wir. Wir haben eingeladen.
Er hat das moderiert.
Er hat's moderiert.
Hat ein Honorar dafür bekommen.
Genau.
War aber im Sold von dieser Firma, weil er ja andere Dinge auch gemacht hat, ne?
Er war in unserem Sold. Also von der Firma hat er kein Geld bekommen, sondern immer nur über die Agentur.
Waren die Kunden zufrieden mit dem? Sprich, die bisher genannten Kunden, also Mineralwasser, wir haben über den Joghurthersteller, Joghurtdrinkhersteller geredet, über Unilever, waren die mit den Ergebnissen, die du auch im Buch quasi so ausrollst, waren die happy mit euch? Haben die ihrerseits Methoden hinterfragt im Detail?
Also die Kunden waren sehr zufrieden, weil sie ja gesehen haben, dass das eine zusätzliche Schiene ist zur klassischen Werbung, wo sie ihre Produktvorteile den Konsumenten nahebringen konnten.
Aber das System habt ihr dann perfektioniert und ist im Prinzip immer gleich geblieben. Also ich fasse das nochmal zusammen, was wir bis jetzt gelernt haben. Ihr habt oft einen Verein gegründet, mehrere, wie zum Beispiel den Verein Volksgesundheit, der Studien rausgegeben hat, der mit euch nicht in einem Zusammenhang gestanden ist. Anhand dieser Studien habt ihr dann Testimonials gefunden. Ihr habt Wissenschaftler gekauft, ihr habt in dem Sinn Journalisten gekauft, die dieses Produkt über diesen unabhängigen Verein dann an die Öffentlichkeit gebracht haben. Das war im Prinzip zusammengefasst das System Hochecker, das über Jahrzehnte funktioniert hat.
Richtig.
Ich möchte zu einem Szenario kommen, an das ich mich erinnern kann als Jugendlicher. Plötzlich taucht eine Bedrohung auf, eine Bedrohung, die unsere Gesundheit betrifft. Es ist ein ganz winziges Tier, das sich im Gras verbirgt. Ich habe in meiner Kindheit noch gelernt, die springen von Bäumen. Tatsächlich tun sie das nicht. Das ist die Zecke ist gemeint. Ich bin als Kind der 1970er, 1980er Jahre Zeitzeuge der ersten nationalen Zeckenimpfkampagne gewesen, die, glaube ich, bis heute fortschreibt. Also ja. Es gibt nach wie vor nationale Zeckenimpfkampagnen. Ich will am Nutzen der FSME-Impfung jetzt gar nicht rütteln. Ich glaube, da gibt es tatsächlich ein wissenschaftliches Fundament. Ich hoffe, es gibt ein wissenschaftliches Fundament, weil auch diese Geschichte hat mit Peter Hochegger zu tun. Wenn ich es richtig verstanden habe, stand am Anfang der ersten landesweiten Zeckenimpfkampagne die Agentur Hochegger. Stimmt das?
Das stimmt. Zur Geschichte. Ich habe im letzten Beitrag erwähnt, dass ein Magazin einen Bericht über unsere Arbeitsweise geschrieben hat, die diskreten Regisseure. Diesen Bericht hat ein Berater der Firma Immuno gelesen, der zufälligerweise auch ein guter Freund meines Bruders Paul war. Und der hat meinen Bruder angeschaut und gesagt, also eure Arbeitsweise gefällt mir, ich würde das gerne meinem Kunden Immuno vorschlagen. Könntet ihr euch vorstellen, für diese Zeckenschutzimpfung im ähnlichen Sinne Stimmung zu machen? Die Antwort war nicht schwierig zu geben. Wir haben ja gesagt. Daraufhin kam es zu einem Gespräch mit den beiden Gründern der Firma Immuno, mit dem Freund meines Bruders. Und dann haben die uns ihre Situation dargelegt. Sie haben gesagt, ja, wir haben eine tolle Impfung entwickelt, aber die Schraube dreht sich durch. Also wir haben eine Durchimpfungsrate von 55-60%. Und was können wir machen, damit wir diese Durchimpfungsrate erhöhen? Und dann haben wir halt begonnen nachzudenken und ein Konzept zu entwickeln, wie das möglich ist. Und wir haben wieder auf die bewährten Dinge gesetzt, auf Angstmache und auf Experten. Und mein Bruder hat, dadurch, dass er ja gute Kontakte in diese Expertenszene hatte, ein in sich geschlossenes System aufgebaut mit der AG Gesundheitsvorsorge, mit einem Selbstreferendarmodell. Das heißt, wo jeder Arzt gemeldet hat, aha, da gibt es einen Fall, der muss registriert werden. Und das war die Grundlage für die Kampagne.
Um das jetzt ein bisschen zu präzisieren und wenn wir jetzt tief hineingehen. Also der Hersteller eines Impfstoffs kommt zur Agentur Hochegger und sagt, wir haben einen sehr guten Impfstoff und es sei nochmal dazu gesagt, der Impfstoff wirkt wirklich. Also man sollte sich Zecken impfen lassen. Das ist, glaube ich, Konsens unter den Wissenschaftlern. Und hat gesagt, liebe Hocheggers, helft uns. Wir müssen da unser Produkt besser vermarkten. Und ihr habt dann gesagt, machen wir gerne und ihr habt die bewährten Mittel angesetzt und mit der Angst gespielt. Fangen wir mal mit der Angst an. Wie habt ihr das gemacht?
Wesentlich ist, dass man die Auswirkungen eines Zeckenbisses darstellt. Wesentlich ist, dass man aufzeigt, wie viele Fälle gibt es pro Jahr. Und das muss man kommunizieren. Und wie ist es gelungen? Indem man ein System entwickelt hat, dass jeder Fall registriert wurde. Und dann hatte man die Möglichkeit zu sagen, im vergangenen Jahr hat es so und so viele Fälle gegeben, jetzt beginnt wieder die Zeckensaison, bei diesen Krankheitsfällen wurden so und so viele Menschen hospitalisiert und im Laufe der Kampagne haben wir jedes Jahr gewartet, na hoffentlich gibt es einen Toten, weil das ist dann noch dramatischer. Und wenn man sich jetzt die Berichterstattung in den Medien über die Zecken im heurigen Jahr anschaut und wenn man zurückgeht in das Frühjahr, dann kann man lesen, es beginnt wieder die Zeckensaison, es hat so und so viele Fälle gegeben, so und so viele Hospitalisierungen und das läuft heute noch genauso, wie wir es aufgesetzt haben.
Du schreibst im Buch, die Strategie basierte auf zwei Punkten. Punkt 1, die Zecken mussten dämonisiert werden. Die Gefahr eines Zeckenbisses zum Albtraum aller Kinder und Eltern werden. Und Punkt 2, die Immuno-AG musste als führende Kompetenz im Bereich Massenimpfung etabliert werden. Das habt ihr dann in weiterer Folge auch umgesetzt. Meine Frage dazu ist, das weiß ich ehrlich nicht, wie wurde denn die Zecke wahrgenommen in der Öffentlichkeit, in Österreich zum Beispiel, bevor ihr angefangen habt, sie zu dämonisieren?
Ja, da gab es unterschiedliche Methoden. Ganz am Anfang gab es ja auch die Plakatkampagnen und diese kleine Zecke war am Plakat so groß drauf, also richtig bedrohlich. Das war ein Weg, um den Zeck zu dämonisieren. Der zweite Weg war, dass man die Auswirkungen eines Zeckenbisses in allen Facetten dargestellt hat, ja, bis zum Todesfall, bis zur Lähmung, ja, bis langfristigen Schädigungen. Und das wurde natürlich mit wissenschaftlicher Argumentation dargestellt.
Aber die wissenschaftliche Argumentation war in dem Sinn auch wieder gekauft?
Also dieses ganze Netzwerk, das hat viel Geld gekostet von Experten, Symposien, Studien, Selbsthilfegruppen und das hat alles der Kunde bezahlt.
Also nur zur Orientierung, bis zum Start der ersten Impfkampagne war die Zeckenimpfung etwas, das sich hauptsächlich Menschen geholt haben, die viel draußen sind, insbesondere im Wald auch.
Waldarbeiter, Holzarbeiter, Förster,
Landwirte und so weiter. Also bis in die Stadt hinein ist das, glaube ich, damals noch nicht verbreitet gewesen. Und die Immuno-AG hat ein Interesse daran, diese stagnierende Impfrate zu verbessern und kommt deshalb zu euch. Wir wollen eine nationale Impfkampagne, das war der Auftrag an euch?
Na, der Auftrag war, eine Stimmung zu machen, dass sich mehr Menschen impfen lassen.
Also da ging es noch gar nicht um die institutionalisierte Form, sondern einfach nur mal Werbung für die Impfung zu machen. Das ist ja legitim zunächst, ne?
Es hat ja klassische Werbung gegeben. Der Zeck ist groß dargestellt worden, aber das ist ja nur eine kleine Schiene. Ja. Die Leute auf der Angstschiene abzuholen, das kann ich nur über redaktionelle Beiträge machen und ich muss das auch argumentieren, ja, mit den Wissenschaftlern. Ich muss Institutionen ins Boot holen. Da waren alle Institutionen im Boot, die Apothekerkammer, die Ärztekammer. Ja. Das war sozusagen ein nationales Anliegen.
Das heißt, ihr habt organisiert, ihr habt den Hochecker Baukasten genommen und habt gesagt, was brauche ich aus diesem Baukasten, um diese Impfkampagne zu starten? Erstens, ich brauche die Wissenschaft dazu. Das Produkt war da, das ist die Zeckenimpfung. Zweitens, ich brauche eine öffentliche Kampagne, wo ich die Meinung beeinflusse. Das war diese Angstmache mit den großen Zecken und Zeckenbiss tötet und sie kommen ins Krankenhaus etc. Wie du sagst, ihr habt sogar gehofft, dass es Todesopfer gibt, was ich besonders perfide finde. Dass man in einer Agentur sitzt und wartet darauf, dass die Schlagzeile kommt, Zeckensaison fängt an und es gibt Todesopfer. Und das Dritte, ihr habt es gewusst, ihr braucht den öffentlichen Bereich. Das heißt, ihr braucht das Gesundheitsministerium, ihr braucht Kammern dazu, Ärztekammer, Apothekenkammer etc. Und die müsst ihr alle in ein Boot holen und der Hochecker Baukasten ist dann ein bisschen erweitert worden. Ihr habt wieder einen Verein gegründet, die AGES, in dem Sinn, und das war eine Erfindung von den Hocheckert.
Also arge Gesundheitsvorsorge.
Arge Gesundheitsvorsorge, Entschuldigung.
Das hat sich in einer Diskussion herausentwickelt, dass man so etwas braucht. Und das muss ich dazu sagen, das Ganze war ja nur deswegen möglich, weil mein Bruder sich in diese Szene eingeklinkt hat.
In diese Gesundheitsszene.
In diese Gesundheitsszene. Also teilweise, ich habe mich dann früher auch schon in die Umweltszene eingeklinkt. Du musst diese Leute verstehen. Du musst ihre Sprache sprechen, auf ihre Anliegen eingehen und vor allem in der Lage sein, ihnen den Nutzen zu skizzieren, den sie haben, wenn sie da mitmachen.
Das heißt, ihr habt es geschafft, so einen nationalen Schulterschluss der wichtigsten Player, um hier eine Kampagne für die Zeckenimpfung zu starten.
Genau.
Aber ist jemals offengelegt gewesen, dass das finanzielle Backing dieser Operation mit freundlicher Unterstützung von Immuno bzw. später Baxter passiert ist?
Also offengelegt ist es nicht worden. Ja. Die Insider in der Szene, in den Kammern, die haben natürlich gewusst, dass das von der Firma Immuno oder von der Firma Baxter getragen wird, finanziell. Aber Diskussionen hat es darüber keine gegeben. Ab und zu haben wie viele Journalisten das recherchiert und darüber über den in sich geschlossenen Kreislauf berichtet, aber das war eher selten der Fall.
Du sprichst einen Standardartikel an, der darüber berichtet hat und dieses Netzwerk das erste Mal eigentlich kritisch hinterfragt hat. Aber ich möchte, bevor wir vielleicht auf diesen Artikel kommen, nochmal fragen, ihr habt das Symposien veranstaltet, wo ja renommierte Wissenschaftler oben gesessen sind. Die sind alle bezahlt worden vom Unternehmen?
Die sind alle bezahlt worden, ja.
Das heißt, der Wissenschaftler XY, der dort referiert ist, ist jetzt bezahlt worden von Hochecker oder von der Pharmafirma?
Also ich weiß von der Firma Hochecker natürlich nicht. Ob die Pharmafirma sozusagen jetzt noch eine Plattform dazwischen geschaltet hat, gehe ich davon aus. Das macht man ja nicht immer direkt, sondern man hat da Vereine dazwischen. Ob das jetzt ist, war die AG Gesundheitsvorsorge oder eine andere Plattform, das weiß ich heute nicht mehr.
Ja, da werden jetzt alle Impfgegner da draußen jubeln, die sich das anhören. Das ist leider das.
Das ist die Downside der Geschichte.
Die Downside der Geschichte, wobei man wieder dazu sagen muss, die Zeckenimpfung ist wichtig und auch andere Impfungen sind wichtig. Aber das System ist natürlich extrem hinterfragenswert und eigentlich perfide, was ihr da gemacht habt damals,
oder? Ich meine, was mich schon beschäftigt, und ich will wirklich an der Sinnhaftigkeit der Impfung nicht rütteln, aber ob die Impfzyklen, die uns da empfohlen wurden, waren die jetzt tatsächlich Impfzyklen, die angeraten waren, oder waren das auch auf dringenden Wunsch des Herstellers? So, weil wir sind ja regelmäßig impfen gegangen. Bis heute.
Also die Empfehlung war, glaube ich, alle 3 oder alle 5 Jahre. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig, medizinisch gesehen. Aber aus der Sicht eines Unternehmens, das einen Impfstoff entwickelt, ist natürlich klar, wir wollen möglichst viel davon verkaufen.
Stefan hat die Recherchen des Standard angesprochen im Jahr 2007. Ich konnte mich an die Geschichte nicht erinnern, ich habe es jetzt in der Vorbereitung nachgelesen. Die waren euch schon auf der Spur damals. Also die Kollegen sind draufgekommen, dass diese Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsvorsorge mit der Agentur Hochecker in Verbindung steht, die Telefonnummer der Arbeitsgemeinschaft aber zum Pharmakonzern Baxter führt, eine Website, die eingetragen war, Zecken.at, die war ebenfalls auf Baxter zugelassen. Also die haben da festgestellt, dass das hängt alles irgendwie zusammen, standen aber schlussendlich vor verschlossenen Türen. Ich nehme an, die werden bei euch auch nachgefragt haben.
Die haben nachgefragt, aber die wurden im Kreis geschickt, ja. Und irgendwann verlierst du die Motivation, da nachzubohren. Und die Sache war relativ schnell wieder vom Tisch.
Ich muss dich das nochmal fragen, wenn du auf den Medienbetrieb schaust, jetzt über mehrere Jahrzehnte, so wie du über Journalistinnen und Journalisten sprichst, wirkt das so, als wären die relativ leicht steuerbar gewesen für euch, viele zumindest.
Also
man schickt sie im Kreis, die sind froh, wenn man ihnen fertige Schlagzeilen liefert, noch glücklicher sind sie, wenn sie das Rundum-Sorglos-Paket bekommen aus der fertigen Geschichte eigentlich. Ich finde das erschütternd.
Also so einfach war es ja nicht, wie du das jetzt zusammenfasst, sondern da muss man schon sehr auf die Bedürfnisse von Medien und Journalisten eingehen. Ja? Also mein Bruder hat ja die Geschichte perfektioniert. Der hat sich in der Woche 4-5 Mal mit Journalisten getroffen und die haben nicht geplaudert. Und irgendwann hat einer gefragt, Paul, hast du nicht eine Geschichte für mich? Und mein Bruder hat gesagt, naja, da hätte ich was, ja. Und so hat es funktioniert bei ihm. Das war ein Weg. Ja. Der andere Weg ist, Journalisten haben auch einen Zeitdruck. Ja. Sie haben 8, 9, 10 Stunden am Tag und müssen recherchieren, müssen telefonieren, müssen Dinge aufbereiten. Und wenn man ihnen diese Arbeit erleichtert, dann ist man ein akzeptierter Partner. Ja. Also das war immer unser Anspruch, Leute nicht bewusst über den Tisch ziehen, sondern Nutzen zu stiften. Also Dinge aufzubereiten, interessante Themen zu bieten. Und natürlich hat das einen Vorteil für viele unserer Kunden gehabt.
David, bei der Zeckenimpfung möchte ich noch mal kurz nachfragen, welche Rolle hat die Politik dabei gespielt? Das Gesundheitsministerium zum Beispiel, der Gesundheits- oder Gesundheitsministerin damals. Habt ihr die alle ins Boot geholt? Also welche Rolle spielten die da?
Also bei den Politikern ist es ja so, dadurch, dass die so viele Themen abzuarbeiten haben, haben sie auch nie die Möglichkeit, zeitlich sich in alles hinein zu vertiefen. Also für einen Gesundheitsminister war das immer Schutzimpfung ist wichtig, die Aufklärungskampagne ist wichtig, damit kann ich mir auch politisch einen schlanken Fuß machen. Also das war überhaupt keine Schwierigkeit, die ins Boot zu holen.
Habt ihr auch Geld gekriegt natürlich für die Kampagnen?
Also Politiker haben meines Wissens von der Firma Immuno oder Baxter nie Geld bekommen.
Nein, umgekehrt vom Staat für die Werbungen.
Das ist die Frage, ich verstehe es nicht.
Umgekehrt, dass die Politik das Ministerium bezahlt hat, die Kampagne unterstützen wir.
Also ganz, ganz früher vor unserer Zeit hat es vielleicht die Situation gegeben, dass die Politik mitfinanziert hat, aber in unserer Zeit hat es immer alles die Firma Baxter finanziert.
Wenn ihr mit Politikern zu tun hattet in dieser Sache, seid ihr natürlich im Auftrag von Immuno Baxter unterwegs gewesen, habt euch aber nicht als solche zu erkennen gegeben, oder? Oder habt ihr um politische Termine ersucht als Lobbyisten für die Pharmaindustrie?
Also die Kommunikation mit der Politik, hat nie so stattgefunden, dass jetzt mein Bruder zu irgendeinem Politiker gegangen wäre, sondern man hat Situationen geschaffen, wo die Politik auf Experten treffen konnte. Das heißt, die Kommunikation zur Politik war inhaltlich schon gut vorbereitet und gut gestaltet. Also da ist nicht der Herr Lobbyist zum Herrn Politiker XY gekommen, sondern der Politiker wurde sozusagen eingebettet in einen Vortrag, in ein Expertentreffen und so ist die Politik beeinflusst worden.
Ich muss jetzt ergänzen, wir haben über Journalistinnen und Journalisten geredet, die das Rundum-Sorglos-Paket gerne gehabt haben, weil es ihnen das Leben leichter macht. Das scheint in der Politik auch nicht groß anders gewesen zu sein.
Na, ich habe das eh vorher erwähnt. Ja. So wie ein Journalist viele Themen abarbeiten muss oder behandeln muss, ist es ja in der Politik genauso. Und ich habe das oft miterlebt, wenn du einem Abgeordneten einen fixfertigen Text für eine Verordnung, für ein Gesetz vorlegst oder für einen Antrag, dann ist er sehr dankbar, weil er sich damit viel Zeit erspart. Und wenn es ihm dann auch politisch noch nutzt, ja, dann ist es eine Win-Win-Situation.
Aber ihr habt es auf diesem Weg geschafft, falsche Informationen in der Gesellschaft zu platzieren, aus der Wissenschaft abzuholen, bei Medien zu platzieren, die Politik zu überzeugen. Ich sage nicht, dass alles fake war, aber es waren auch falsche Botschaften darunter.
Also, das Wort falsch, das ist missverständlich. Ich würde sagen, einseitig dargestellte Informationen.
Das ist eine Interpretationssache. Ne?
Ja, aber mir war immer bewusst oder uns war bewusst, es ist wesentlich auch die andere Seite darzustellen, weil sonst bist du ja unglaubwürdig. Ja? Und wenn du einmal etwas machst, ja, eine falsche Information lieferst, einseitig darstellst, nicht ausgewogen und es ist offensichtlich, dann bist du als Lieferant von Informationen tot. Und das wollten wir nie. Wir haben das immer sehr, sehr smart gemacht.
Das heißt, das Smarte war auch über die Vereine zu machen, nicht direkt über die Agentur. Aber das einseitig, wie du vorher gesagt hast, ist ja im Prinzip eine falsche Information. Also nennen wir das Mineralwasser oder das Joghurtgetränk etc. Das sind da Informationen rausgespielt worden in die Öffentlichkeit, wo sie erstaunlicherweise bis heute nachhält. Also wenn man Leute fragt draußen, kennst du dieses Produkt? So, ja, das assoziiere ich mit dem und dem. Dann sage ich, ja, das hat der Hochecker erfunden damals. Aber das war ja im Prinzip eine sehr geschickte Manipulation, die schon sehr meiner Ansicht nach Richtung Strafrecht abgleitet.
Also, ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist schwierig zu führen. Also das Strafrecht sehe ich hier überhaupt nicht, sondern es ist eine einseitige Darstellung von Sachverhalten und das ist unfair und es ist nicht moralisch. Ja. Aber das Strafrecht sehe ich hier nicht.
Das heißt aber, du siehst schon, dass das unfair, nicht moralisch war, dass das ethisch nicht korrekt war. Also ich glaube, von ethischen Grundlagen, was PR betrifft, das hat sich ganz weit entfernt gewesen.
Da waren wir ganz weit entfernt, ja.
Also ich will das jetzt ganz fachmännisch ausdrücken, ihr habt die Leute ab den 1980er Jahren verarscht.
Das ist ein schöner Ausdruck.
Ich glaub, du würdest das auch nicht bestreiten.
Ja. Nein. Ich glaube, da passt jetzt mal. Ja.
Gut, aber wenn wir zusammenfassen, was wir gelernt haben in den 80ern, die Agentur Hochecker hat sich spezialisiert, also dieser Baukasten, der da konzipiert worden ist, einen unabhängigen Verein zu gründen, einen Wissenschaftler zu kaufen, eine prominente Persönlichkeit in der Öffentlichkeit zu platzieren, das hat man perfektioniert.
Das hat man perfektioniert, ja.
Wie groß war die Agentur abschließend, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wenn man dann in den nächsten Folgen dann in das Abgleiten Richtung echter Korruption kommen?
Also Anfang der 90er Jahre waren wir 13 Mitarbeiter, da waren wir noch relativ klein.
Das heißt, der große Sprung war dann in den 2000er,
ja, Telekom. Der große Sprung ist dann Mitte der 90er Jahre gekommen, 1996, mit der Mobilcom und mit der Telekom.
Ein gutes Stichwort.
Ein gutes Stichwort, das heben wir uns natürlich noch auf. Da haben wir noch einiges vor uns. Ich möchte die heutige Episode mit einem Zitat aus der Schattenrepublik beschließen. Im Buch steht unter anderem zu lesen über die Schattenrepublik. Ich zitiere, die Schattenrepublik ist keine komplizierte, weltumspannende Verschwörung aus Geheimbünden oder Oligarchen. Sie besteht aus einfachen Menschen, die in mächtigen Positionen sitzen und zu schwach sind, zu den Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, Nein zu sagen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Peter Hochegger, Stefan Kaltenbrunner, danke fürs Kommen.
Gerne.
Danke für die Einladung.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.